Glück auf, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuhörende an den Empfangsgeräten da draußen. Willkommen zur ersten und hoffentlich nicht letzten Episode des Arbeitszeugnisses eines Podcasts zum Thema Arbeit. Das fängt ja schon gut an. Das Ganze ist mehr so ein Projekt, was wir damit vorhaben, können wir nachher noch erzählen. Aber zuerst mal sollten wir uns vorstellen. Ich mache das nämlich nicht alleine, wie ihr schon am Wir gehört habt. Mit mir zusammen am Mikro sitzt Anne. Hallo Anne, stell dich doch mal ganz kurz vor.
Hallo Johannes und hallo an alle Zuhörenden da draußen. Ich bin Anne und ich bin vor allem diejenige, die Johannes zu diesem Projekt bequatscht hat, weil wir festgestellt haben, dass wir ja Gesprächsbedarf haben, beziehungsweise das Thema Arbeit an sich heutzutage ja sozusagen durchaus ein Thema ist, was eigentlich alle beschäftigt, ob sie jetzt Arbeit haben oder nicht oder wie sie dazu stehen oder ob sie es total überflüssig finden und sich den ganzen Tag nur am liebsten in die Hängematte verziehen wollen würden. Wir finden, das ist ein Thema, was durchaus diskutiert gehört mit allen positiven und negativen Seiten.
Genau, und erzähl doch mal, woher die Leute dich vielleicht kennen könnten.
Unter anderem kennt ihr mich vielleicht als ein bisschen ab und zu teilweise Gast von dem Robots & Dragons Track Check, der Star Trek Podcast, der demnächst leider in seine letzte Runde geht, aber das heißt ja nicht, dass wir aufhören müssen zu podcasten bei Robots & Dragons. Außerdem habe ich mit meinem Bruder zusammen einen Podcast, in dem wir Märchen vorlesen oder zumindest versuchen wir Märchen vorzulesen und fallen uns dabei gegenseitig immer mit Gedanken ins Wort und schweifen dann immer so ein bisschen ab. Genau. Das ist eigentlich so die Hauptgeschichte. Ich hatte früher noch ein paar Uni-Radio-Geschichten, aber das war ja Radio, das hat sich längst versendet. Das Internet vergisst ja zum Glück.
Das ist ja noch ein lineares Medium, das Radio. Genau. Im Gegensatz zu dem, was wir hier machen. Das kann man sich wahrscheinlich noch in 10.000 Jahren anhören, wenn die Datenträger bis dahin nicht verfallen sind. Ja, mein Name ist Johannes. Danke, Anne, dass du das erwähnt hast. Freunde von Mehrspieler kennen meine Stimme aus diesem Podcast um Videospiele. Ich spreche auch manchmal meine Meinung in den Äther für den Track-Check-Podcast. Und wer schon ganz lange dabei ist, hier auf darangehtdieweltzugrunde.de, der kennt mich noch aus Reden wir über einer sehr witzigsten Podcast-Sendung im deutschen Podcast-Bereich, weil Anni und ich uns da nämlich betrunken haben und über wichtige Themen geredet haben.
Ich wollte gerade sagen, das werden wir hier wahrscheinlich, also es kommt drauf an, wie die Diskussion läuft, aber zumindest heute werden wir uns wahrscheinlich noch nicht betrinken. Mal gucken, wie die nächsten Folgen dann so laufen.
Ja, genau. Vielleicht ist das ein zusätzliches Gimmick. Wenn ihr genug spendet, wir haben jetzt keine Spende offen, aber wenn ihr genug spenden würdet, also auf Twitch würde das so laufen, dass das jetzt so ein Incentive wäre. Ne? Wenn ihr uns 50 Millionen Bits spendet, dann machen wir den Podcast nur noch betrunken.
Das stimmt.
Oder sowas.
Gut. Wenn ihr mich mal betrunken hören wollt, dann geht ihr einfach auf märchenstunde-podcast.de. Ich möchte nicht verhehlen, dass es da vielleicht die ein oder andere Folge gibt, in der wir ein bisschen mit Fuel gearbeitet haben.
Das ist auch völlig legitim. Das ist ja das Schöne an diesem Podcasting. Man kann es ein bisschen freier machen. Und die Märchenstunde eignet sich ja eigentlich auch sehr gut dazu.
Absolut. Ne? Manche Themen sind auch so böse, dass es gar nicht ohne geht. Das passiert uns hoffentlich hier nicht. Mal schauen.
Das Witzige, was ich so überlegt habe, jetzt auch was die Vorstellung angeht, wir haben jetzt gar nicht darüber gesprochen, womit wir eigentlich unser Geld verdienen, sondern wir haben uns jetzt mal auf diese Podcast-Geschichte eingeschossen. Aber das ist ja nicht das, was wir eigentlich machen. Und ich finde, das ist sehr bezeichnend, eigentlich heutzutage für unsere Generation, also aus Transparenzgründen, Anne und ich sind Kinder aus der Mitte der 80er Jahre, sage ich mal. Das heißt, wir sind volle Kanne, diese Generation Y, Millennials, whatever, welche Schublade man da jetzt aufmachen möchte. Auf jeden Fall, glaube ich, kann man schon wahrnehmen, dass es da eine gewisse generationelle Überschneidung gibt, was auch das Erlebnis mit Arbeit angeht. Ich glaube, dass man heute immer noch was nebenbei hat, irgendwelche Projekte oder sowas macht, das ist schon sehr bezeichnend, oder?
Abgesehen davon, dass wir beide wahrscheinlich, denke ich mal, der Anfang einer größeren Entwicklung sind oder beziehungsweise die zeugenmäßig begleitet haben, dass es jetzt langsam immer normaler wird, dass man nicht am Anfang seines Lebens mit einer Arbeit anfängt und dann, bis man in Rente geht, genau das macht und dann gar keine Brüche in seiner Biografie hat. Und zumindest merke ich das bei meinen Eltern und meiner Familie, dass die das praktisch gar nicht fassen können, wie kompliziert und wechselhaft das heute so ist. Also ich werde auch ständig ausgefragt, Kind, was machst du denn jetzt? Was machst du denn jetzt eigentlich? Und ja, damit kann man Geld verdienen, das geht. Die Technologisierung kommt natürlich noch dazu, aber so generell, dass es einfach völlig andere Biografien gibt, was auch die Dauer einer Anstellung angeht, wenn es denn überhaupt eine Anstellung gibt, das hat es früher einfach generell nicht gegeben, sozusagen, um jetzt mal dieses Klischee rauszuholen. Ja, nicht in der Breite, sowieso nicht. Und da fällt mir ein, wir beide kennen uns ja auch durch die Arbeit.
Ja, genau. Witzigerweise, Anne und ich haben zusammengearbeitet, nicht nur bei Robots and Dragons, sondern auch vorher in einer Medienspiegel-Redaktion, kann man, glaube ich, so sagen, ne?
Wo auch schon niemand verstanden hat, dass das überhaupt Arbeit sein kann.
Ja, wurde ich auch ja, immer genau. Ausgefragt. Das ist immer, was machst du da eigentlich?
Zeitung
lese
lesen.
Zeitung quasi und such dann Artikel raus. Ah, ja.
Das kann doch jeder machen in der Bibliothek, einfach so. Also da gibt es natürlich mittlerweile viel mehr Zwischenstufen an Verarbeitungsgeschichten. Wie gesagt, die Digitalisierung und die Computerisierung hat da natürlich einen riesen Einschnitt gemacht, weshalb es uns, glaube ich, auch, also wir sind beides auch Geisteswissenschaftler, weshalb es uns, glaube ich, beiden auch recht schwerfällt, die typische Oma-Onkel-Tantenfrage zu beantworten, was kann man denn jetzt damit machen?
Es sei denn, die typische Oma- und Onkel- und Tantenfrage kommt auch von einem Geisteswissenschaftler und ich glaube, das ist auch bei dir wie bei mir auch ähnlich. Also meine Eltern sind ja beides Ingenieure. Mein Vater hat noch so ein leichtes Interesse, oder was heißt leichtes, er hat noch schon ein starkes politisches Interesse, auch ein gewisses historisches Interesse, was immer zu sehr lebhaften Diskussionen führt, die manchmal länger dauern als mir lieb ist. Ich habe gestern wieder mit ihm über Feminismus gesprochen. Es hat eine Stunde gedauert. Ich wollte eigentlich was essen. Naja, was man nicht alles tut für Geschlechtergerechtigkeit. Aber meine Mama beispielsweise, der musste ich nach meinem Studium wirklich erklären, sag mal, was kann ich jetzt? Was kannst du jetzt?
Ja.
So, und das ist jemand, der so praktisch veranlagt ist als Ingenieur, ist das halt relativ schwer zu erklären. Ich glaube, wenn einer von meinen Eltern auch, weiß ich nicht, Germanistik oder Linguistik oder Musikwissenschaften oder so studiert hätte, dieses Elternteil hätte dann weniger Probleme mit, sondern würde einfach wissen, was ich tue. Genau wie wir uns ja beide auch nicht drüber unterhalten müssen, was wir eigentlich können oder was nicht.
Ja, das ist aber interessant, dass du Ingenieurswissenschaften? Den Ingenieursberuf als quasi Handwerk ansiehst. Ich komme nämlich eigentlich nicht aus einer Akademikerfamilie, so eher so Akademikerfamilie mit einem Umweg. Die eine Hälfte der Familie kommt aus dem Kirchenumfeld, also da hat man schon mit Büchern und Wissen und Denken zu tun und so. Die andere Seite ist klassisch Arbeiter. Also ich war praktisch die Erste in meiner Familie, was aber auch daran liegt, dass ich, na nicht in der ganzen Familie, ich habe noch einen älteren Cousin, aber aus meiner Linie sozusagen, war ich praktisch die Erste, die tatsächlich an die Uni gegangen ist, abgesehen von den zwei, drei Verwandten in der Generation vorher, die tatsächlich Theologie studieren durften. Damit warst du in der DDR natürlich schon mal total raus. Mein Vater hat Schlosser gelernt und meine Mutter, weiß ich gerade gar nicht, die war, glaube ich, erst Krankenschwester. Und dann später hat sie in der Druckerei gearbeitet. Also alles so klassische Berufe, wo du Muskeln und Maschinen und alles Mögliche brauchst. Aber dieses Hinsetzen, Buch studieren und daraus irgendwas machen, das kam tatsächlich erst später. Also trotzdem bin ich enorm durch den Akademikerhintergrund irgendwie geprägt worden, weil sich beide Eltern Richtung, ja, sagen wir mal, Kunstgeschichte, Geschichte halt auch sehr interessiert haben. Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum ich mein Studium so gewählt habe, wie ich es gewählt habe. Was leider nicht hieß, dass ich dann sofort wusste, was ich dann damit machen könnte. Oder dass meine Eltern irgendwie groß was damit anfangen konnten. Also ich war vorher immer so ein bisschen das wandelnde Wikipedia-Lexikon von wegen, du hast doch Geschichte studiert. Wann war denn das mit diesem König Wilfried? Also, was?
Ach, also, der, ja, genau.
Ja, genau. Also die Grundlagen haben die natürlich trotzdem nicht drauf gehabt oder nicht, glaube ich, nicht so grundsätzlich am Anfang jedenfalls nicht verstanden, bis ich dann meinetwegen mal einem meiner Elternteile so eine wissenschaftliche Hausarbeit mal zum Korrekturlesen gegeben habe. Da haben die, glaube ich, so ein bisschen Einblick gehabt, was man denn da jetzt wirklich groß tut. Das macht es leider nicht für einen selber auch nicht gerade einfach, sich dann so Vorbilder zu suchen, was man denn verdammt nochmal mit diesem ganzen Zeug jetzt machen kann. Also ich habe ein Regal voller wissenschaftlicher Bücher und am Ende meines Studiums saß ich dann da und dachte so, ja gut, ich könnte jetzt wissenschaftliche Bücher schreiben. Und sonst, ja.
Das machen ja viele, viele, sag ich mal, Geisteswissenschaftler danach ja auch. Die machen ihren Doktor, also als Geisteswissenschaftler, wollte ich jetzt eigentlich auch gar nicht groß drauf reingehen, ne, auf das Thema. Aber das bereitet einen ja schon eher auf eine akademische Laufbahn vor. Die haben wir beide jetzt nicht eingeschlagen.
Also die Frage stellt sich nicht, was machst du damit, wenn du jetzt Medizin studierst oder Jura oder so. Da ist es eigentlich relativ klar.
Nur oder Lehrer
bei so einem oder Lehrer, genau, stimmt. In jeder, da kann man dann tatsächlich zum Glück jedes Fach irgendwie anwenden, aber in diesem schwammigen irgendwas mit, und da landet man ja schnell auch mit irgendwas mit Medien, Texte, bla bla, kopfanstrengend Bereich, das ist halt einfach auch so schwammig. Und das geht ja direkt in die nächste Generation über mit diesem irgendwas mit Medien und dann werde ich halt YouTuber. Was aber auch nichts bringt, weil dann braucht man braucht da ja auch ein Thema und eine Ausrichtung und muss sich auf irgendwas ein bisschen eingrenzen.
Ja, vor allen Dingen ist das alles viel härter, als man glaubt. Aber naja, was ich noch sagen wollte, was auch ganz interessant ist, wir haben ja beide einen Hintergrund eben aus der DDR. Also meine Eltern sind mit mir eben in den 90er Jahren dann rübergegangen in den Westen. Deine Eltern sind quasi mit dir geblieben. Du bist in Magdeburg aufgewachsen, ich in Nordrhein-Westfalen. Das heißt aber, wir sind beide ja schon geprägt von dem, was man gemeinhin den Osten nennt.
Ja.
Ist auch interessant, dass wir beide aus dem ehemaligen Arbeiter- und Bauernstaat uns darüber unterhalten. Ich sage ja immer als kleiner Witz, ich bin ja auch Arbeiterkind. Die DDR war ja ein Arbeiter- und Bauernstaat. Meine Eltern waren keine Bauern, also waren sie Arbeiter, was natürlich völlig blödsinnig ist.
Vor ein paar Jahren hätte meine Mutter dich dann noch gefragt, waren deine Eltern denn in der Partei? Was ich jetzt nehme ich mal an, technisch gesehen wahrscheinlich nicht waren, vielleicht aber auch nur aus.
Nee, waren sie tatsächlich nicht. Nee, also ich hatte gestern noch, wie gesagt, mit meinem Vater gesprochen, der war zwar bei der NVA, dem hat man auch den Parteiantritt angeboten, aber er hat gesagt, nee, er kann das mit seinem Gewissen quasi nicht vereinbaren, er will das aus eigener Leistung heraus schaffen. Aber also bevor
wir jetzt. Wir haben, denke ich mal, schon eine recht spezielle Sicht auf diese ganze. Zumindest auf die Arbeitsbiografien oder vielleicht auch auf die Prägung dessen. Also das würde ich jetzt schon mal voraussehen. Also ich denke mal, würde jetzt hier noch jemand Drittes mit einer ganz anderen, sagen wir mal klassisch, ich will es gar nicht so sehr in Ost und West aufteilen, aber vielleicht jetzt so mit einer klassischen westdeutschen Akademiker-Hintergrund irgendwie noch mit dazufügen, da würden wir wahrscheinlich ganz andere Ergebnisse bekommen.
Ja, glaube ich auch.
Das kann sich ja noch ergeben über die Zeit.
Vielleicht kurz zu dem, was wir überhaupt vorhaben mit diesem Podcast. Das ist, wie gesagt, so ein bisschen ein Projekt auch für uns beide, um unsere Gedanken zu dem Thema mal zu ordnen und herauszufinden, was man überhaupt sagen kann dazu. Was wir gerne machen würden, ist nicht nur euch mit unseren beiden Stimmen langweilen, sondern auch irgendwann Leute einladen, die mit denen wir sprechen über das Thema Arbeit, wie sie Arbeit empfinden, auch aus unterschiedlichen eben Berufsgruppen. Das rekrutieren wir natürlich in erster Linie aus unserem Bekanntenkreis.
Also nicht nur Berufsbiografien, sondern gern auch ein bisschen darüber hinaus, was so, ne, wie man Arbeit überhaupt empfindet, ob das überhaupt so eine tolle Idee ist, meinetwegen auch. Da gibt es ja viele Diskussionen, jetzt gerade auch zur Zeit mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, was denn Arbeit überhaupt wert sein kann. Also da gibt es auf jeden Fall viele Ansätze, wo wir hoffentlich ein paar interessante Gäste uns dazu holen können.
Geplant sind jetzt erstmal nur zwei Episoden. Diese und nächste Woche quasi wollen wir uns zusammensetzen und dann schauen einfach, wann wir Zeit haben. Denn, wie ja schon erwähnt, das ist ja nicht das, was wir eigentlich machen oder womit wir unser Geld verdienen, sondern das müssen wir mit anderen Sachen machen. Weshalb das natürlich immer schwierig ist, da eine gewisse Balance zu halten. Deswegen nicht zu viel erwarten. Wir wissen selber noch nicht ganz genau, was wir erwarten können. Aber uns war es wichtig, eben dieses Herzensthema, dieses wichtige Herzensthema, ja, in eure Ohren zu bringen. Jetzt sind wir so schon 15 Minuten drin und haben ganz viel über Arbeit gesprochen, ganz viel über uns. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt tatsächlich mal versuchen, unseren Plan abzuarbeiten. Und das beginnt wieder mit einer kleinen Nabelschau bei uns beiden. Anne, was wolltest du denn früher mal werden?
Oh, das ist eine fiese Frage, muss ich sagen. Also so als allererstes kann ich mich, glaube ich, so grob tatsächlich zurückerinnern, ganz romantisch, entweder Künstlerin in irgendeiner Form. Also ich glaube, ich hatte recht früh, also das ist jetzt, nee, ich will es nicht so weit ausholen. Jedenfalls, ich habe in einem Teil der Stadt in Magdeburg gewohnt, wo daneben ein relativ idyllischer Park war. Und da habe ich öfter so eine Landschaftszeichnerin irgendwie getroffen, als ich noch recht klein war. Ich glaube so 3, 4 vielleicht. Und fand das irgendwie total romantisch, wie die da gesessen hat und einfach so völlig versunken Sachen abgezeichnet hat. Da gibt es ja eine ganze Menge schöne Ecken, auch wenn man es nicht glaubt, tatsächlich Magdeburg hat schöne Ecken, die man dort zeichnerisch festhalten kann. Und ich konnte das irgendwie als Kind auch überhaupt nicht fassen, dass das tatsächlich ein richtiger Beruf ist, dass man nicht morgens, wie man das aus den Kinderbüchern kennt, mit dem Aktenkoffer ins Büro geht, weil diese Frau hatte halt kein Büro, sondern war sozusagen sich und dem Tag ganz offen gegenüber aufgestellt. Und ich hatte mich ein paar Mal mit der unterhalten, weil die da halt öfter rumhing. Die war, glaube ich, sie war Illustratorin. Ich weiß leider ihren Namen nicht, weil ich zu klein war, um da irgendwie größere Kontakte irgendwie aufzumachen. Jedenfalls hat die mich dann auf die Idee gebracht, von wegen, ja, du kannst ja auch mal was zeichnen und wenn du eine Geschichte im Kopf hast, dann kannst du ja auch eine Geschichte schreiben. Und sozusagen wie heißt denn das auf Deutsch? Encouraged? So bestärkt
ermutigt,
zu werden. Ja. Genau, so ermutigt zu werden. Das kannte ich vorher tatsächlich gar nicht so richtig. Also man kennt ja immer diese Fragen von der Oma, so, und was willst du denn mal werden, wenn du groß bist? Und die Kinder geben ja immer dieselben Antworten. Also es ist ja irgendwie Cowboy, Indianer, Lokführer, Pilot, Superheld, irgendwas.
Tierarzt,
ja, das damit konnte ich
irgendwie. Tierärztin meistens.
Tierärztin und Wissenschaftler oder so. Oder Ballerina. Aber dadurch, dass ich auch nicht so ein rosa Glitzer-Pferdemädchen irgendwie war, konnte ich mit dem ganzen Kram irgendwie nicht so richtig was anfangen. Und ja, also das ist so die früheste Erinnerung, dass ich tatsächlich gedacht habe, irgendwas mit kreativ sein und dann habe ich so über die Zeit festgestellt, dass mir tatsächlich Schreiben irgendwie recht viel Spaß macht. Und ich bin relativ spät auch erst auf die Idee gekommen, das zu sein, was ich jetzt sein kann, nämlich Redakteurin und Journalistin. Das ist irgendwie, das kam erst relativ spät, weil mir das gar nicht so richtig als ernstzunehmender Beruf sozusagen vorgelegt worden ist. Wie gesagt, ich hatte irgendwie immer dieses Gefühl mit dem, ne, man muss morgens seinen Koffer packen und dann geht man ins Büro, sitzt da 8 Stunden und dann geht man wieder weg. Ja, also zwischendurch hatte ich gar nicht so richtige Vorstellungen, also sowas wie Star oder das hat mich alles nicht interessiert. Ich habe irgendwie immer versucht, irgendwas zu finden, was sozusagen, was man nicht so runterarbeitet und dann geht man weg, sondern irgendwas, was einem so ein bisschen entspricht. Und das macht es natürlich schon mal sehr schwierig, da überhaupt irgendwas zu finden. Ja, wie war es denn bei dir? Was wolltest du werden? Feuerwehrmann?
Vielleicht. Ich weiß es nicht mehr ganz so genau. Also ich glaube, als es so wirklich darauf zugegangen ist, sich so ein bisschen zu entscheiden. So mit 16 war meine erste Idee Rockstar. Ich habe dann ja auch Gitarrenstunden genommen. Erst Akustik, dann E-Gitarre.
Ach so, das sind dann diese erniedrigen Momente, wo man mit so einer Fußstütze dann da sitzt und so Mozart runterklimpert.
Ja,
und
so schlimm war es nicht.
Das Rockstar-Tum habe ich mir aber echt anders vorgestellt.
Ja, deswegen habe ich ja auch auf E-Gitarre gewechselt der Akustik. Wobei Fingerpicking auch heute noch schön ist. Allerdings verstaubt meine Gitarre leider in der Ecke momentan, weil wir natürlich heutzutage nicht mehr so wirklich die Zeit haben oder uns die Zeit nehmen.
Wegen der ganzen Arbeit.
Wegen der ganzen Arbeit, genau. Ich glaube, lange Zeit war es auch Computerspiele-Redakteur, weil ich als Kind sehr viele Computerspiele-Zeitschriften natürlich gelesen habe. Aber ich glaube, so der wichtige Moment war, Emergency Room zu sehen und später dann Scrubs, also diese Arzt-Serien beziehungsweise Arzt-Comedy-Serien und dann der Wunsch, ja, Leuten zu helfen, sie von Krankheiten zu heilen und so weiter. Und deswegen habe ich dann auch während meines Berufspraktikums zwei Wochen, glaube ich, Praktikum in einem Krankenhaus gemacht, auf einer Station, war schrecklich. Der Arzt, mit
also
dem
richtig
ich...
richtig mit Blut und so?
Nee, aber ich glaube, das, was mir bis heute hängen geblieben ist, ist einfach mein Interview mit dem Stationsarzt, der sich einen Apfel schälend ausgerechnet mit mir dann dieses Interview machte und ich habe ihn gefragt, warum sind Sie Arzt geworden? Und in meinem Kopf war so, ja, ich wollte Menschen helfen und Leben retten und Gutes tun und er schmatzte so, ja, ich hatte halt den NC und als Arzt ist man ganz gut angesehen.
Na toll.
Und dann die Frage, würden Sie nochmal sich entscheiden, Arzt werden zu wollen? Eigentlich nicht. Dann habe ich ihn gefragt, was würden Sie denn gerne an Ihrem Beruf ändern? Also ich würde gerne Zeit mit den Patienten verbringen. Und dann dachte ich mir so, das passt irgendwie alles nicht zusammen. Und auch zu sehen jetzt, wie fertig teilweise die Ärzte sind, auch später dann in meinem Zivildienst, habe ich auch wieder in einem Krankenhaus gearbeitet, dann eben mit den Ärzten zu sprechen, vor allen Dingen mit den jungen Ärzten, die gesagt haben, ja, ich mache jetzt halt hier meine 24-Stunden-Schicht, dachte ich mir. Und das in einem kleinen, sage ich mal, Krankenhaus auf dem Land, ja, 3 Stockwerke, irgendwie, weiß ich nicht, 500 Betten vielleicht. Da hatte ich mir auch schon so, was ist, und dafür studierst du 7 Jahre? Dafür reichst du dir den Arsch auf, ja, um dann halt 24-Stunden-Schichten zu schieben, schlecht bezahlt zu werden, dich als scheiße zu fühlen? Nee. Dann dachte ich, ich werde Polizist.
Da hast du vielleicht unter Umständen aber auch 24-Stunden-Schichten.
Ich
habe gar nicht in so einem Zeitdimension gerechnet tatsächlich. Also es gibt ja auch Leute, die wirklich, die denken darüber nach, was kann ich eigentlich werden? Nicht, was möchte ich machen, was interessiert mich, sondern womit kann man viel Geld verdienen? Das ist irgendwie so ein Gedanke, den ich tatsächlich noch nie hatte. Das ist total irre. Es ist wahrscheinlich auch ein bisschen dumm, weil man wahrscheinlich dann immer ein bisschen weiter zurückliegt als alle anderen. Aber weiß ich nicht, guck dich um bei den ganzen Jugendlichen heute, die sagen, wie wird man am schnellsten reich? Was muss man dafür werden? Das. Okay, und dann kann man sich in die Richtung bewegen.
Aber wie gesagt, also abgesehen von Rockstar, aber das war mehr so nebenbei, dieser Reichtum, war das auch nie mein Ziel. Also was ich dann tatsächlich ja machen wollte, Polizist war dann auch relativ schnell erledigt, um ehrlich zu sein, war aber, dann...
Als du gemerkt hast, was man für die Polizeischule alles können muss, oder?
Ja, ach, vor allen Dingen, ich hatte damals auch einen Bekannten, dessen Vater war Polizist oder ich habe mehrere Bekannte, deren Eltern bei der Polizei gearbeitet haben und ganz ehrlich, also, ne, wir können in Deutschland froh sein, dass wir eine relativ gute, vertrauenswürdige Polizei haben, um das mal ganz klar zu sagen. Aber unter uns, da wird schon ein bisschen was gemauschelt, ne? Also wenn man da jemanden kennt, der jemanden kennt, dann muss man bei Verkehrskontrollen jetzt nicht so viel Angst haben wie andere. Zwinker, zwinker.
Na gut, aber auch da gehen ja Leute mit einer gewissen Ideologie manchmal ran. Oder vielleicht werden Leute auch Arzt, weil sie nicht Menschen helfen wollen, sondern weil sie sagen können, hey, ich bin Arzt.
Oder weil sie eben Prestige haben, ja.
Ja, genau. Also
oder
es kann ja
NC, ja.
Oder den NC, genau. Das ist ja, kann ja auch durchaus ein Grund sein. Wobei ich ja interessant finde, dass du gleich so investigativ rangegangen bist und die Leute gleich so ausgefragt hast, wie haben sie sich das denn vorgestellt?
Ja, das war Teil der Aufgabe. Also der Praktikumsbericht war ja dann die Klassenarbeit in Deutsch quasi. Deswegen musste ich das machen.
Okay, siehst du, ich habe mein Praktikumsbericht, wir hatten aber auch nur ein Sozialpraktikum, was auch einigermaßen sinnlos ist, weil alle Kinder irgendwie mit in der 9. Klasse in irgendwelche Kindergärten und Jugendclubs verfrachtet worden sind. Ich weiß, dass ich 14 Tage Sozialpraktikum im Kindergarten hatte. Ich habe die ganze Zeit nur den Boden gefegt, weil irgendwie kleine Kinder anscheinend sehr viel Sand ständig überall hinschleppen. Ich habe gedacht, so, ja, fegen konnte ich vorher schon. Gut, keine Ahnung. Das war so, weiß nicht, da hätte man vielleicht tatsächlich auch vom Schulsystem her ein paar mehr Möglichkeiten eröffnen können, was dann ja wieder ein bisschen in Richtung, ne, also wie gesagt, ich hatte in meiner Familie niemanden wirklich, den ich nach einem Studium mal hätte befragen können. Das kannten die halt alle nicht. Da hieß das immer nur so, ja, suchst dir was aus, schreibst dich ein, studierst es dann. Das war die Info, die ich halt hatte. So, und alles andere musste man dann so Learning by Doing mäßig erfahren. Ich hatte zwischendurch auch mal kurz die Idee, ob ich, weil ich relativ gut zeichnen, konnte, wahrscheinlich mittlerweile auch schon wieder ein bisschen verlorenes Talent, ob ich Grafikdesign oder sowas machen wollen würde. Ich war dann tatsächlich auch mal 2 Wochen lang auf so einer Fachhochschule für Grafikdesign und Kommunikationsdesign. Heute heißt das wahrscheinlich alles wieder, längst wieder anders. Da war Photoshop noch neu. Und da haben wir zwar Computerunterricht gehabt, aber das war eher so, das ist die Starttaste. Okay, da müsst ihr hin, wenn ihr das Programm aufrufen wollt. Blabla. Aber da haben die uns tatsächlich nach nicht mal 2 Wochen schnell einen Zahn gezogen von wegen, ja, denkt bloß nicht, dass ihr euch hier kreativ ausleben könnt. Ihr werdet sozusagen so derbe Huren der Werbewirtschaft, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wo ich mir dann tatsächlich im Prinzip schnell selbst auch vielleicht Angst machen lassen habe, vielleicht auch irgendwie, ich weiß nicht, ich habe dann halt gedacht, ich habe eigentlich jetzt nicht umsonst Abi gemacht, gucke ich mal, was es da sonst noch so gibt. Ne? Also das ist ja auch immer so, dass man ja auch sich die Wechsel auch erlauben kann oder soll oder vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht sich mal ein bisschen mehr umschauen könnte. Wenn manche Leute sich das nicht so sehr trauen, dann ist das ja auch manchmal eine Quelle des Unglücks oder jetzt habe ich den Faden verloren.
Macht nichts. Ich wollte jetzt reingrätschen mit, was ich bitte. Dann ja doch geworden bin oder was ich ja. Dann geworden bin. Nämlich nischt. nee, also tatsächlich, ich habe vorher schon so ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit gemacht und mein kleiner Bruder war damals im Alter, dass er Kinderkanal geguckt hat und ich dachte mir, ja, ich finde das eigentlich ganz gut, vor allen Dingen so im Kontrast. Das war dann 2008. Muss das rum gewesen sein? Scheiße. Ich bin ja
wann
älter.
Wann hast du Abi gemacht?
2005 habe ich Abi gemacht.
Okay.
Glaube ich.
Ich habe 2004. Ja. Glaube ich.
Es
ging nur ein Jahr rum.
Es wird alles immer verschwommen, ne?
Ja, stimmt. Da war ja noch der Zivi dann, ne? Ja,
ja genau. Ja, also auf jeden Fall hat er Kinderkanal geschaut und das war auch ein Kontrast immer zu Super RTL und dann dachte ich mir, hey, der Kinderkanal, werbefrei, pädagogischer Anspruch, was für Kinder, Jugendliche, ich habe Erfahrung mit Kindern und Jugendlichen, gehst du zum Kinderkanal und was machst du natürlich, um zum Kinderkanal zu gehen? Naja, du musst natürlich irgendwas studieren und am besten studierst du irgendwas mit Medien und deswegen habe ich dann Medienwissenschaften studiert an der Universität Trier, habe da als zweites Hauptfach, beziehungsweise eigentlich erstes Hauptfach, glaube ich, nee, als zweites Hauptfach, aber ist egal, jedenfalls habe ich dann noch Politikwissenschaften dazu studiert. Eigentlich wollte ich, war mein Gedanke, was in Anführungsstrichen Vernünftiges machen, nämlich Jura oder Volkswirtschaftslehre oder sonst irgendwas.
Jura aber, als zweites Fach nehmen können?
Naja, öffentliches Recht wäre es gewesen.
Ach so, okay.
Ja. Hm. Aber das ist dann quasi ein abgespecktes Jurastudium. Aber ja, das war dann eine Bauchentscheidung von mir zu sagen, nee, mache ich nicht, weil Politikwissenschaften mich tatsächlich mehr interessiert hat.
Also bist du nie zum Kinderkanal gelangt?
Ich habe da mal ein Praktikum gemacht. Es war auch sehr, sehr schön. Es war vier Wochen. Das war kurz nachdem ich aus meinem Auslandsjahr in der Schweiz zurückgekommen bin. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, vor allen Dingen, weil der Kinderkanal ja in Erfurt sitzt. Ich habe ja eine Beziehung zu Erfurt, weil bis zur Wende ich da gelebt habe mit meinen Eltern. Erfurt ist auch eine wunderschöne Stadt. Wirklich. Wer mal durch Thüringen fährt, bitte in Erfurt stoppen und mal einen Tag verbringen oder sowas. Wirklich wunderschön. Vor allen Dingen im Sommer ist echt, echt schön. Und hat mich, wie gesagt, sehr gefreut. Ich war sehr gerne da. Hab da aber auch ganz schnell gemerkt, da kommt man so einfach nicht rein.
Also die hatten dir gesagt, ja, hier vier Wochen kannst du machen, aber dann geht's auch nicht weiter.
Naja, war halt ein Praktikum.
Naja, aber manchmal kann man sich ja durch seine Arbeit hervortun und dann am vorletzten Tag stürmt der Chef rein und sagt, so Freundchen, bevor du hier gehst, hier ist der Festvertrag oder
naja,
so.
Naja, ich habe ja noch in Trier studiert, also das hätte alles nicht so gut geklappt.
Ach so, okay.
Genau, also insofern war das schon okay, aber ich dachte, ich hätte da vielleicht mal dann einen Fuß in der Tür. Nach dem Studium habe ich mich dann auch mal da beworben, aber hat natürlich dann nicht geklappt. Es ist immer noch öffentlich-rechtliches Fernsehen, es ist vor allen Dingen der MDR, der das ja halt verwaltet und da bekommt man letztlich eigentlich nur einen Job, wenn irgendjemand im Sarg rausgetragen wird. Ne? Wir hatten eine Redaktion von knapp 20 Leuten, davon waren, ich sag mal, 3 oder 4 festangestellt und der Rest waren feste Freie. Etwas, was ich erst damals mitbekommen habe, was tatsächlich Realität ist. Manche von denen pendelten regelmäßig von Leipzig nach Erfurt und da war mir schon klar, okay, das wird gar nicht so einfach. Es ist immer noch, muss ich sagen, für mich wäre es immer noch mein Traum, da zu arbeiten, auch weil ich dann einen Grund hätte, in Erfurt zu arbeiten. Ja. Also das war quasi mein Traum von früher.
Da ist dann der Traum ein Stück weit geplatzt oder bist du dann mit einem weinenden Auge davongegangen oder war das dann eher so ein schön, das mal erlebt zu haben, aber für mich geht's anderswo weiter? Also trauerst du dem jetzt sozusagen hinterher, dass das nicht sofort funktioniert hat? Das ist ja, kann man natürlich nicht wissen.
Naja, also ich sehe mich da immer so ein bisschen als Opfer der Umstände.
Tun wir das nicht alle?
Ich habe immer noch mal natürlich das Bedürfnis, mich da zu bewerben. Ich sage mir auch immer mal wieder, heute setze dich noch mal ran. Kann man ja, muss man ja auch nicht viel Zeit rein investieren, weil ne, dann nimmt man das, was man vielleicht mal geschrieben hat, löscht alles wieder und sitzt dann doch 2 Stunden dran.
Ich wollte gerade sagen, wie lange sitze ich an so einem Text, um Gottes Willen. Und dann macht man sich Gedanken um den letzten halben Satz. Lass ich den hin, formuliere ich den noch mal um. Ja.
Schickt es dann auf gut Glück ab und bekommt dann 3 Monate später irgendwie ein, ja, dauert noch was, sorry.
Genau. Das ist ja auch so absurd, das müssten wir wahrscheinlich später wirklich nochmal ansprechen, wie lange sowas dann auch dauert, diese ganzen Prozesse, bis man dann mal jetzt, also wahrscheinlich, vielleicht sollten wir eine eigene Folge zu Bewerben machen.
Ja,
also,
wir machen definitiv eine eigene Folge, da können wir so viel drüber erzählen, so viel Absurdes auch erzählen.
Oh ja.
Das macht keinen Spaß. Also.
Aber ich finde das interessant, dass du trotzdem immer noch mit einem halben Auge immer mal guckst, na, ist wieder ein Jahr rum, die Bewerbung könnte wieder rausgehen. Und dann machst du es halt, ne?
Ich war letztes Jahr, war ich in Erfurt tatsächlich mal für einen Tag. Ich habe so ein kleines Wochenende in Weimar verbracht. Also ich bin in Weimar geboren und war dann halt einen Tag mal nochmal in Erfurt. Und es ist wirklich eine schöne Stadt. Das hat nochmal mich bestärkt, irgendwie das weiter zu verfolgen oder zumindest zu überlegen. Was auch ein netter Aspekt ist von diesem Arbeitsgedanken, wo eigentlich, wo möchte man arbeiten? Und Erfurt kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich da wohne, lebe und arbeite. Nur was, das weiß ich halt nicht. Wie sieht's denn bei dir aus? Also ich meine, du hast ja jetzt auch nicht dein Traumjob in dem Sinn.
Meinst du jetzt, weil ich jetzt nicht den einen Job habe und den für immer bis zum Rest meines Lebens machen werde? Den habe ich tatsächlich nicht. Ich bin hier und dort. Es ist jetzt schwierig zu erklären, ich weiß es nicht. Soll ich jetzt?
Nee, aber wie fühlst du dich denn in deiner derzeitigen Situation? Also ich meine, ich weiß ja, wir wollen jetzt auch nicht zu viel, sage ich mal. Also was wir gesagt haben ist, wenn wir über persönliche Jobbiografien reden, dann ziehen wir nicht über unsere alten Chefinnen und Chefs her. Nee, das ist
wäre auch
nicht,
glaube ich.
Genau, also das ist auch nicht Teil der Idee. Aber ich weiß ja, dass du beispielsweise jetzt mal ein bisschen verbrannt bist von einer Start-up-Idee, sage ich mal.
Ja.
Und du stehst jetzt quasi so ein bisschen vorm Neuanfang, also ein bisschen, oder wie würdest du deine jetzige Situation sehen? Fragen wir mal so, weil du kommst gerade aus einem Job und musst dich jetzt wieder bewerben und hast du da eine Idee, wo du landen möchtest?
Ja, das ist ja immer so ein bisschen Fluch und Segen dieses nicht ganz zu Ende definierten Berufsfelds, irgendwas mit Redaktion, Texte, Journalismus oder eben dann in meinem Fall dann ja auch irgendwas mit Geschichte. Tatsächlich, also ich kann es ja mal ganz kurz fassen. Ich war eine kurze Zeit lang in einem Startup tatsächlich angestellt, was ja auch nicht so wahnsinnig oft vorkommt. Das ist dann leider mit Stumpf und Stiel komplett untergegangen und dementsprechend bin ich jetzt momentan, also was mir auch relativ unverblümt und ziemlich plötzlich mitgeteilt worden ist. Und seitdem bin ich ein bisschen vorsichtig, was so diese ganze irgendwas mit Medien, Yippie, yeah, Party, wir haben einen coolen Kicker vorne im Büro und so, was diese komische Kultur angeht. Und ich gucke jetzt ehrlich gesagt lieber ein bisschen nach was, sagen wir mal, seriöserem, erwachsenerem, bin auch tatsächlich sowas wie dem öffentlichen Dienst nicht ganz abgeneigt, weil ich auch tatsächlich neulich eine größere Studie gesehen habe, wo dann Leute eben auch in unserem Alter, so kurz über 30, so langsam setzt sich der Rest des Lebens dann auch fest. Wir sind jetzt nicht mehr so wahnsinnig flexibel, was so den Ort des Lebens angeht. Also bei mir ist es jetzt so in Berlin, ich habe jetzt hier eine feste, große, schöne Wohnung und will die tatsächlich auch behalten und habe jetzt keine Lust, nochmal 5 Jahre lang durch irgendwelche WGs zu ziehen oder durch halb Deutschland irgendwie zu kreuzen, weil man dann ja doch irgendwann sich dann mal ein bisschen niederlassen möchte. Also das schränkt das Ganze dann schon ein bisschen ein. Und ich hatte eine Zeit lang tatsächlich immer so eine komplizierte Verbindung aus hier Teilzeit 25 Stunden oder 30 Stunden, dann noch ein bisschen Freelancing nebenbei und hier noch ein Projekt mit Texten und da nochmal was Korrektur lesen und so. Das kann man eine Zeit lang machen und das ist sicherlich auch ganz abwechslungsreich, aber es schlaucht auch wahnsinnig. Leute, die, also alle anderen Freelancer werden das kennen oder alle anderen mit irgendwie mehr als anderthalb oder mehr als einem Job, die nicht gerade 40 Stunden das Glück haben, oder ist ja auch noch die Frage, ob das so das Glück ist, dass man 40 Stunden arbeiten darf und vielleicht nicht das Einkommen mit vielleicht schon 35 oder sogar 30 Stunden zusammenkriegen könnte. Die werden das kennen, dass man morgens aufwacht und sich denkt, oh Gott, die To-Do-Liste, das noch, das noch, das noch, da muss ich nachher hin und da muss ich heute Abend, wenn ich eigentlich Feierabend habe, mich nochmal an den Computer setzen und das nochmal machen. Und das finde ich als Pensum ganz schön heftig. Also ich hatte bestimmt 4 oder 5 Jahre lang praktisch kein Wochenende und irgendwie, wenn mal ein Feiertag war, dann hieß es für mich, naja, mindestens einen halben Tag verbringe ich dann am Laptop, weil irgendwas muss noch fertig gemacht werden oder fertig geschrieben werden oder was auch immer. Und jetzt gerade bin ich so ein bisschen dabei, mich tatsächlich in so, tatsächlich, man findet sie noch, ich weiß jetzt noch nicht genau, was daraus wird, ich bin noch so im Umguck- und Gespräche-Führ-Prozess und so weiter, aber sowas wie 40 Stunden ein seriöser Job, meinetwegen auch sowas wie öffentlicher Dienst oder so, da gibt es ja auch Kulturmöglichkeiten, mich da umzugucken, weil ich mir diese ganzen Spagate, ehrlich gesagt, auch energiemäßig nicht mehr so richtig zutraue. Das klingt jetzt, als wäre ich 50, aber es ist schon, ja, man kann so ein paar Sachen ein paar Jahre lang mitmachen oder irgendwann entscheidet man sich wahrscheinlich dann einfach dafür, dass man nur noch Job hat und gar kein Privatleben. Für manche ist dann ja der Job auch das Privatleben, aber ich finde es nicht schlecht, dann so ein bisschen auch so eine, sagen wir mal, eine normale Einteilung zu haben mit, ich fange hier an zu arbeiten, bin dann hier fertig und ab da habe ich Freizeit und kann mal was anderes machen und mich auch mal um was anderes in meinem Kopf kümmern. Was nicht heißt, dass ich natürlich da investiert und mit vollem Wesen bei der Sache bin, aber ich finde so eine Trennung nicht schlecht.
Aber ich merke das auch. Also ich habe jetzt die letzten 3 Tage, beziehungsweise diese Woche, habe ich Urlaub, in der wir das aufnehmen. Aber ich habe schon gestern, vorgestern gemerkt, so richtig Urlaub habe ich nicht. Ich knall mir halt dann den Tag zu mit Sachen, die ich vorher nicht machen wollte. Also, oder beziehungsweise wann anders gemacht habe oder die länger gebraucht hätten in der Organisation. Also sich beispielsweise mit Freunden treffen oder mal eine News schreiben für Robots and Dragons beispielsweise. Eigentlich bräuchte ich das nicht machen.
Das machen wir natürlich sehr gerne.
Aber ja, natürlich. Aber das ist natürlich auch in gewisser Weise Arbeit. Das ist nicht in dem Sinne Freizeit. Auch dieser Podcast ist ja nicht in dem Sinne Freizeit. Ich sitze ja jetzt nicht auf der Couch und spreche in meinem Mikro. Obwohl, könnte ich beim nächsten Mal machen vielleicht. Naja, egal. Nein, aber ja, ist aber das WLAN meistens nicht so gut.
Ja, stimmt, okay.
Dieses Gefühl von, du hast immer eine gewisse To-Do-Liste im Kopf, auch als Freelancer, das, was ich ja auch zum Teil so ein bisschen mache nebenbei, das ist definitiv da. Also diese Trennung von Privat und Arbeit gibt es als Freelancer, als Freischaffender, was auch immer, Freischaffende, was auch immer, nicht so wirklich.
Ja, aber es ist ja auch immer die Frage, ob man sich das aussucht, ob man das möchte oder ob einem tatsächlich nichts anderes übrig bleibt als eben das, weil genug Firmen sagen, ja, wir stellen niemanden ein, als Freier kannst du hier ein bisschen was machen, dann spielst du uns mal immer was zu und so. Also
das sind dann die festen, freien Journalistinnen und Journalisten im Kinderkanal beispielsweise, ne?
Ja, oder wie ich das mehrere Jahre lang bei einem Online-Magazin auch gemacht habe, das war, also da konnte ich mir zumindest meinen Tag einigermaßen frei aufteilen, aber da hieß es dann auch, wenn was kommt, dann bitte sofort an den Computer und bitte sofort bearbeiten. So eine freie Zeiteinteilung, wie man das so kennt. Es gibt ja so Stockfotos, so von wegen, werden Sie Freelancer? Und dann hast du so jemanden, der mit dem Laptop am Strand sitzt, was noch eine ganz andere Problematik ist, weil ne, Sand im Computer ist auch nicht so gut. Da, wo man dann arbeiten möchte, gibt es dann meistens kein WLAN. Das ist halt auch immer so die Sache. Oder gar keine Verbindung zum Internet. Es gibt dann ja auch die Leute, beziehungsweise haben die sich dann vielleicht auch so ein bisschen da reingefunden, die dann einfach sagen, ja, wie heißt das, Arbeit adelt, ne? Wer ganz viel zu tun hat, der hat immer Projekte am Start und in der Pipeline. Das ist dann sozusagen der tatsächlich auch, ja, ich will nicht sagen, der bessere Mensch ist, aber du kennst das, ne?
Ja, diese Aufwertung, ja klar. Nee, also ja. Es ist ganz seltsam. Also dieses Verhältnis überhaupt, das wir zur Arbeit haben, überhaupt dieser Begriff Arbeit, ja, hängt ja auch ganz stark zusammen mit Leistung. Und ich dachte zuerst, okay, vielleicht können wir das einfach über das Physikalische lösen, ja. Was ist eigentlich Arbeit? Und dann habe ich das mal bei Wikipedia nachgeschlagen und tatsächlich bietet mir Wikipedia eine ganze Reihe an Definitionen an. Also physikalische Arbeit ist einfach die Energiemenge, die bei einem Vorgang umgesetzt wird. Das misst sich in Watt, ja. Aber es gibt auch einen Begriff aus der Betriebswirtschaftslehre, aus der Philosophie, aus der Sozialwissenschaft, aus der Volkswirtschaftslehre, ja. Ich glaube, was aber diesen allen Sachen gemeinsam ist, Physik jetzt mal ausgeklammert, ist, dass es immer eine, naja, zielgerichtete Tätigkeit ist. Also es geht immer auf ein bestimmtes Ziel hin. In der Betriebswirtschaftslehre beispielsweise heißt es, das ist eine Tätigkeit zur Herstellung eines Gutes oder einer Dienstleistung. In der Philosophie ist es der Prozess der bewussten schöpferischen Auseinandersetzung des Menschen. Also dass bei Arbeit immer ein Ergebnis am Ende da ist. Das ist, glaube ich, so das Wichtige. Und da würde ich halt fragen, ist das heute eigentlich noch der Fall? Produzieren wir eigentlich etwas mit unserer Arbeit?
Meinst du mit heute nach der Technologisierung und so weiter?
Ich meine mit heute vielleicht unsere Erfahrung. Also natürlich, wenn ich mich hinsetze und eine News schreibe für Robots and Dragons, dann steht am Ende diese News da. Aber wenn wir jetzt an unsere gemeinsame Arbeit denken in der Redaktion, dann hatten wir natürlich am Ende diesen Medienspiegel. Aber den haben wir ja noch nicht mal selber gelesen beispielsweise.
Nö, der wurde weggeschickt und dann war es das.
Also was war das Produkt unserer Arbeit? Und war das schöpferisch?
Die Dienstleistung ist ja immer so ein Zwischenprojekt sozusagen dessen. Wir haben ja da nicht selbst was geschöpft oder geschaffen, sondern da gab es sozusagen die festgelegten Aufgabenstrukturen. Und wenn du die bestimmten Schritte durchgegangen bist und verfolgt hast, dann kam am Ende dieses Produkt raus, was dann jemand anderes in Anspruch nimmt. Aber ohne uns beide sozusagen in der Redaktion wäre das so nicht der Fall gewesen. Also diese Zwischenschritte sind das eben, die es wahrscheinlich auch ein bisschen weniger fassbar machen. Und dadurch, dass wir heute ja vorwiegend digital bei sowas unterwegs sind, was ja auch in der Verwaltung hast du ja auch vieles, was einfach digital eine Akte zur nächsten weiterverarbeitet wird, da hat man dann ja auch nicht das Gefühl, dass man da irgendwie groß was in der Hand hat, was ja vielleicht nicht das Schlechteste sein muss, dass man nicht kiloweise Papierberge schleppen muss, aber ich könnte mir vorstellen, dass das befriedigende Gefühl, jetzt hat man mal so richtig was geschafft, das stellt sich da nicht so richtig ein.
Zumindest nicht bei der Arbeit, die wir machen, muss man dazu sagen. Ne? Also ich glaube, es gibt immer noch Schreiner, Tischler, Zimmermenschen, sage ich
ja,
mal.
Ja, das ist ja gerade das, was nicht digital ist. Ich meine ja, jetzt ja. Eher wirklich das am Computer, weiß ich nicht. Und wenn du nur den ganzen Posteingang abarbeitest sozusagen, dann hast du zwar eine Menge getan und die Zeit vergeht auch und du bist wahrscheinlich hinterher auch entsprechend zumindest im Gehirn einigermaßen erledigt. Aber so richtig das Gefühl zu haben, so jetzt hier habe ich aber mal so richtig was weggeschafft, das hat man vielleicht tatsächlich eher, wenn man, weiß ich nicht, eine Wand streicht oder so.
Das ist auch ein Teil dessen, warum viele Leute heutzutage mit ihrer digitalen Arbeit nicht so wirklich zufrieden sind, weil dieses Ergebnis nie da ist und weil vor allen Dingen immer neue Arbeit nachgereicht wird. Also vor allen Dingen denke ich da an Leute, die jetzt im maschinellen Lernen arbeiten. Das macht man teilweise hier in Deutschland, das macht man teilweise in Afrika, in Osteuropa. Das sind vor allen Dingen in Afrika sind das sehr begehrte Jobs, weil die in einem festen Haus sind. Ja, es ist keine gefährliche Arbeit in irgendwelchen Koltanminen oder sowas. Und da sitzen dann Männer und Frauen vor Computern und sagen den Bildern, das ist ein Auto, das ist ein Auto, das ist ein LKW, das ist eine tote Katze.
Ja, wir sollten doch aber 2019 ein bisschen weiter vielleicht schon sein, als zu sagen, nur alles, was man anfassen kann, was möglichst schwer und groß ist, das ist tatsächlich eine wertvolle Arbeit und alles andere ist bla.
Ja, klar. Aber das ist glaube ich, der Punkt, um den es ja uns auch geht, dass sich die Arbeit gewandelt hat, aber unser Begriff von Arbeit noch nicht. Vielleicht.
Richtig. Die Unterhaltung führen wir aber auch schon öfter mit verschiedenen Leuten und irgendwie bringen immer alle dieses Beispiel Tischler an. Wie viele Tischler kennst du? Also erstens, wie viele Tischler kennst du? Ich kenne keinen einzigen.
Ich kannte mal eine. Eine Tischlerin.
Man selber würde dann ja nicht spontan losziehen und Tischler werden, nur weil man das als Beispiel so romantisch findet. Ne? Also irgendwie wollen ja trotzdem alle vor ihrem Computer in ihrem gemütlichen Büro sitzen und sagen, naja, solange ich hier nicht Steine in den Säureminen schleppen muss, ist soweit erstmal alles in Ordnung. Und man wird ja auch dafür bezahlt, dass man am Computer Sachen macht. Nur, dass einem das dann so sinnlos vorkommt.
Ne, mit der Aktentasche ins Büro und da dann arbeiten. Früher war das ja nicht die Aktentasche. Früher war das der Werkzeugkoffer und das Mittagessen. Und dann ist man eben in die Fabrik gegangen. Also allein das für dich, und ich nehme mich da ja auch nicht aus, für dich die Arbeit immer eine Dienstleistungstätigkeit war und nicht eine schaffende handwerkliche Tätigkeit, ist ja auch schon ein Zeichen.
Nein, das liegt aber auch daran, dass ich meine Eltern nur so gekannt habe. Mein Vater war Domküster, das heißt, wir haben in der Dienstwohnung direkt nebenan gewohnt und seine Arbeit war mal Tür aufschließen, alles irgendwie in Ordnung bringen und Führungen halten. Also der ist auch nicht mit einer, also es sei denn, es war wirklich mal was physisch kaputt, aber das war selten der Fall, dass er mal mit dem Werkzeugkoffer losgegangen ist. Normalerweise hat er sozusagen die Dienstleistung rausgegeben, dieses Wissen weiterzugeben in Form einer touristischen Führung für den Magdeburger Dom. Ist auch ein sehr schönes kulturelles Zeugnis. Wer da mal ist, gerne mal reingehen. Wir machen hier die ganze Zeit Werbung. Naja, kann auch nicht schaden.
Ja, wir machen Werbung für verschiedene Städte. Vor allen Dingen in Ostdeutschland, das ist ja auch schön.
Na klar. Na und bei meiner Mutter war es auch so, die hat ist dann von der Druckerei dann später, nachdem die Wende vollzogen war, in eine dann umgewandelte, also ehemals Stasi-Knast, dann umgewandelte Gedenkstätte gegangen. Und da haben sie dann auch mit, naja, sagen wir mal, ideellen Werten gearbeitet. Die haben Bildbände rausgegeben, auch so Schülerprojekte aufgearbeitet und so. Also es war alles so. So richtig anfassen konntest du das auch alles nicht. Und das war so ein bisschen mein Begriff von ein bisschen darüber hinaus weiterdenken. Also ich hatte jetzt niemanden in der Familie, der jetzt irgendwie Gärtner war oder ne? Also dieser Begriff und in den, deswegen hatte ich das vorhin so gesagt, in den Kinderbüchern ist das dann ja auch oft sehr, naja, sagen wir mal, sehr, sehr eindeutig aufgeteilt. Der Vater hat meistens den Anzug an, schnappt sich wirklich seine Aktentasche und geht dann halt ins Büro und die Mutti macht dann die Care-Arbeit zu Hause oder so.
Ja, oder arbeitet als Verkäuferin Teilzeit.
Oder das, genau. Um dann mittags dann zu Hause zu stehen und das Essen für die Kinder zu machen. War bei uns halt nicht so richtig so. Deswegen habe ich da gar nicht so sehr dieses Klischee im Kopf, aber es werden viele ja genauso erlebt haben. Oder eben Leute, wo dann ein Elternteil komplett zu Hause war, was ja jetzt nichts Verwerfliches ist.
Aber ich glaube, es ist nochmal, also deine beiden Eltern waren ja auch im öffentlichen Dienst quasi angestellt. Und das sind meine Eltern ja auch, mehr oder weniger.
Nee, mein Vater war bei der Kirche angestellt.
Ja,
noch mal eine andere Art von Anstellung. Die Zahlen, das ist quasi dasselbe, nur mit mehr moralischem Druck. Das schneidest du bitte raus. ja, aber ja. Ja,
weißt
ja,
du, also wie die Regel beim Podcasten ist? Wenn man sagt, das schneidest du bitte raus, bleibt das mit Sicherheit drin.
Ja, nee, aber es war jetzt niemand Müllwerker oder irgendwie sowas. Ja, ja.
Den Unterschied, den ich aufmachen wollte, ist, es hat aber beispielsweise keiner unserer Eltern in der freien Wirtschaft gearbeitet. Und wir beide haben ja jetzt fast ausschließlich irgendwie in der freien Wirtschaft gearbeitet. Und
ja, weil es ja auch wenig anderes gibt. Da sind aber eben dann auch die Zyklen.
Ich würde eher sagen, weil die Hürden höher sind.
Das, ja, das meinte ich wahrscheinlich. Das meintest du ja auch dann vorhin. Die Leute, die, sagen wir mal, meinetwegen auch im öffentlichen Dienst sitzen, die krallen sich natürlich an ihren Stuhl total fest. Also,
ja, nicht nur das ist es, auch wenn ich mich immer auf Stellen im öffentlichen Dienst beworben habe, allein diese Ausschreibung, haben sie schon die Laufbahn für Angestellte im öffentlichen Dienst, ÖVD, bla, Paragraph 4 bis 28 durchlaufen, dann bewerben Sie sich bitte jetzt. Und ich denke mir, Und es ist für mich halt dann wirklich die Frage, wie kommt man da überhaupt rein? Also nenn mich naiv, aber so öffentlicher Dienst scheint mir irgendwie ein geschlossenes System zu sein. Anderes Thema aber, worauf ich nämlich hinaus wollte, ist, wenn ich
beispielsweise... Da kann ich direkt diverse Interviewpartner organisieren, wenn dich das genauer interessiert.
Super, ja. Machen wir dann für die 20. Folge.
Genau.
Nein, was ich halt sagen wollte, ist, ich merke, wie schwierig es ist, beispielsweise meiner Mutter zu verklickern, wie unterschiedlich die Bedingungen sind in der freien Wirtschaft und im öffentlichen Dienst. Also meine Mutter beispielsweise hat ihr Leben lang, zumindest seitdem ich da bin, soweit ich mich erinnern kann, immer Teilzeit gearbeitet.
Aber sie ist doch auch Ingenieurin. Ist man dann selbstständig eigentlich als Ingenieur?
Nee, sie arbeitet ja im öffentlichen Dienst mit ihrer Ausbildung als Ingenieurin im Gesundheitsamt. So. Und das heißt, sie hat früher hat sich da so Gewässerproben genommen und sich mit Bauern gestritten und so weiter. Und heute nimmt sie auch Wasserproben, streitet sich aber nicht mehr mit Bauern, sondern meistens mit Bordellbesitzern oder Fastfood-Kettenmanagern. Das ist sehr, sehr interessant. Aber wie gesagt, das macht sie quasi die ganze Zeit schon Teilzeit und dass der öffentliche Dienst das anbietet. Und ich weiß noch, als ich meine letzte Stelle angetreten habe, die Vollzeit war, habe ich meinem Chef gesagt, ich mache nur 35 Stunden. So. Und ich wusste, das war schon, sage ich mal, ein Risiko. Ja, die Grundlage sind 40. Das ist das, was man in Deutschland als Normalarbeitsverhältnis bezeichnet.
Klar, na, weil sich das ja auch auf deine Rentenbeiträge auswirkt. Wenn du immer nur Teilzeit arbeitest, so 20, 25 Stunden, dann hast du natürlich auch viel weniger Abgaben und dann dementsprechend später eine schlechtere Absicherung, die durchaus, das kann irgendwann durchaus problematisch werden. Wobei ich natürlich total verstehen kann, dass man jetzt nicht total Bock hat, 40 Stunden seiner wertvollen Lebenszeit in der Woche in so einen Bürojob zu stecken. Wenn ich das jetzt sage, dann kriege ich nie wieder irgendeinen Job. Nein, Quatsch.
Die Hoffnung habe ich eher abgeschrieben. Nein, aber was ich daran interessant finde, diese 40 Stunden ist ja bei weitem keine Selbstverständlichkeit. Ne? Früher haben die Leute 50, 60 Stunden gearbeitet. Ja. Ne? Also wenn wir jetzt an die Hochzeit der Industrialisierung, an den Manchester-Kapitalismus zurückdenken, da haben wir Arbeitszeiten von 12 Stunden. Von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends. Dann haben wir auch so witzige Sachen wie, ich habe das neulich, präsentierte das noch jemand als so, oh wow, guck mal, das habe ich rausgefunden und ich habe nur mit den Schultern gezuckt, als es um eben die sogenannten Bettgänger ging. Ne? Also Leute, die sich bei Arbeiterfamilien, die meistens dann in irgendwelchen zügigen Zwei-Zimmer-Wohnungen gelebt haben, da haben sie dann ein Bett, wenn der Mann dann bei der Arbeit war, haben sie an jemanden.
Also, dass dann einer mal sich eine Stunde reinlegen
kann. Nee. Also genau. Das war dann schon für 8 Stunden, kannst du dann das Bett mieten, gehst dann da rein, legst dich dann 8 Stunden lang hin, dann kommt der Mann irgendwie von der Frühschicht wieder und du darfst wieder zur Spätschicht gehen. Das waren die sogenannten
Bettgänger. Ungeduscht in den alten Klamotten.
Ach ja, gut.
Das war
aus den Achseln gewaschen. Ist eh dann nach 20 Minuten im Stahlwerk, ist dann eh wieder am Arsch. Alles vollgeschwitzt.
Auch wieder wahr. Da muss man nicht gut riechen. Ja. Da lohnt es sich nicht gut zu riechen.
Also diese 40-Stunden-Woche ist natürlich auch ein Privileg, das wir haben, über das wir uns vielleicht auch beschweren. Aber
das ist das Argument, was dann immer kommt. Also wir reden hier von der Industrialisierung. Das war was, vor 150 Jahren? Also wir müssen doch mal irgendwie ein Stück weiter.
Ja, vor allen Dingen müsste man ja eigentlich sagen, und jemand wie John Maynard Keynes, ja, den man als Mensch, der den Keynesianismus erfunden hat. Oh, scheiße. Weißt, wen ich meine, ne? John Maynard Keynes, kennt man. Können wir auch in den Shownotes verlinken. Ach, kacke, Shownotes. Müsste ich ja jetzt nebenbei noch Buch führen.
Du musst beim Schneiden, beim Schneiden kannst du ja Notizen machen. Mache ich auch.
Ach Gott. Jedenfalls, der ist ja auch davon ausgegangen, dadurch, dass die Produktivität immer höher steigt, werden wir in 20 Jahren, und das war 1940, werden wir in 20, 30 Jahren, wenn der Krieg erstmal vorbei ist, alle nur noch 30 Stunden arbeiten. Ja, Pustekuchen,
weil wer nur 30 Stunden arbeitet, der hat ja anscheinend zu viel Freizeit. Und da wir ja anscheinend mit der ganzen Technologie immer noch mehr alles tun, um noch schneller, noch mehr, noch effektiver zu machen, Stichwort Optimierung wollte ich schon sagen, kannst du das natürlich total vergessen. Warum haben wir denn zum Beispiel auch den Erfolg dieser Billigflüge und so weiter, wenn man doch eigentlich ganz bequem, meinetwegen 5 bis 6 bis 8 Stunden Zug fahren könnte, was wahrscheinlich auch fürs Klima deutlich besser wäre, weil sich niemand mehr diese Zeit nehmen möchte, so lange Wege vorzunehmen, weil dann könnte man ja, in der Zeit kann man ja viel produktiver schon sein. Ich habe Geschäftsbesprechungen gehabt mit und wurde irgendwie in Büros eingeflogen, wo ich gerade mal von Tür zu Tür 2,5 Stunden unterwegs war. Ob jetzt die Geschäftsbesprechung dafür so wahnsinnig effektiv war, ist natürlich eine andere Frage. Das hätte man wahrscheinlich auch per Videocall irgendwie lösen können, aber da wäre sowas wie Zug gar nicht drin gewesen. Also damit rechnen viele Chefs auch einfach gar nicht mehr. Das ist irgendwie so, weil es klingt total absurd, aber weil es so normal geworden ist, dass man einfach mal hier so zack, 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 möglichst schnell, möglichst viel in möglichst kurzer Zeit irgendwie erledigen können muss.
Genau, also statt, dass wir die allgemeine Arbeitszeit reduziert haben, haben wir einfach in der bestehenden Zeit die Arbeitsdichte viel, viel größer gemacht. Und aufgrund der Digitalisierung lässt sich das alles ja auch viel schöner verarbeiten. Und wenn man eben in so einer maschinellen, leeren Datenverarbeitungsjobs arbeitet, dann ist es ganz einfach für den Arbeitgeber beispielsweise zu sagen, oh ja, so einen Datensatz kannst du doch in 5 Minuten verarbeiten. Dass das vielleicht nicht immer einfach ist, aber dass der Schnitt eben sagt, 5 Minuten reichen und du deswegen immer mehr Tickets bekommst sozusagen, die du abarbeiten musst, die alle für 5 Minuten eingeplant sind, das führt natürlich zu Stress. Das führt natürlich zu einer höheren Belastung.
Und statt uns das zu eigen zu machen und zu sagen, weil wir es können, können wir uns das jetzt so zurechtstricken, wie es uns von unserem Tempo her passt, passen sich halt alle diesem Rhythmus an, was jetzt keine neue Erkenntnis ist. Das hat Charlie Chaplin schon in den 20ern oder in den 30ern gewusst. du kennst dieses Bild.
Natürlich,
ich weiß gar nicht, wie der Film heißt, ne? Wo er so in diese Zahnräder reingesogen wird und so weiter. Aber das ist doch auch irgendwie absurd. Alle wissen das und alle wollen das nicht und trotzdem passiert es überall und es wird einfach immer normaler.
Nee, ich glaube, was mich vor allen Dingen stört, ist halt dieser Gedanke, dass wir die höhere Effizienz und die höhere Produktivität nicht dazu nutzen, dass es uns allen besser geht, indem wir beispielsweise weniger arbeiten, sondern dass wir einfach diese Arbeitsdichte erhöhen und damit noch mehr Geld machen. Die Frage ist aber nur, für wen? Weil wir machen nicht das Geld für uns. Das muss man ja immer sehen. Es ist zwar eine freiwillige Übereinkunft, sage ich mal, dass wir für jemanden arbeiten, wobei man da immer noch sagen muss, ne, wie freiwillig ist das eigentlich letztendlich? Aber naja, also es ist immer noch eine freiwillige, wir operieren jetzt mal unter der Illusion einer freiwilligen Übereinkunft, dass wir für jemanden arbeiten, aber wir machen ja genau das. Wir bekommen ja nicht den Wert unserer Arbeit zurück, sondern dann würde unser Arbeitgeber würde ja dann keinen Gewinn machen, sondern er schöpft ja quasi den Mehrwert unserer Arbeit ab. Übrigens hier Marxismus für Kurzentschlossene, gerade, Klammer zu. aber das ist ja eine allgemeine Erkenntnis der Betriebs- und der Volkswirtschaftslehre. Ne? Also der Mehrwert ist ja das, was quasi unser Arbeitgeber dann nimmt, um seinen eigenen Betrieb am Laufen zu halten.
Aber es gibt ja auch die, ich weiß gar nicht, ob man da angestellt ist, jedenfalls gibt es auch Geschäftsformen, wo du dann erfolgsbasiert bezahlt wirst. Das wäre dann ja vielleicht sozusagen technisch gesehen eher in deinem Sinne, dass jeder, der gute Arbeit macht, auch gut bezahlt wird und der schlechte Arbeit macht, wird eben entsprechend schlechter bezahlt.
Ja, nur wie misst du
wäre
das?
Wäre das die bessere Lösung? Ich finde nicht.
Ja, weil da ist nämlich auch die Frage, wie misst du das? Ja. Früher gab es ja Akkordarbeit, ne? Wer es geschafft hat, 10 Steckdosen oder die meisten Steckdosen in einer Stunde zu installieren, der bekommt dann dafür auch das meiste Geld. Das Problem ist, so hast du den Anreiz, eben möglichst viel zu schaffen, aber darunter muss zwangsweise die Qualität leiden, weil man so eine Steckdose zu installieren, das kann ja auch gefährlich sein, wenn man da mal die Drähte falsch setzt.
Na, und du bist außerdem noch das Kollegenschwein, was vielleicht alle anderen ausbotet.
Genau, das ist ja die Problematik quasi der Planwirtschaft gewesen, ne? Wenn man so eine Planübererfüllung hatte, damals in der DDR. Wir wollen ja nicht nur auf dem Kapitalismus rumhacken, ne?
Wir wollen auf allem rumhacken.
Wir wollen auf allem rumhacken, richtig.
Sehr gut.
Wir diskriminieren alle gleich. Nein, wir diskriminieren hier niemanden. Hoffe ich zumindest, dass sich niemand diskriminiert fühlt. Jedenfalls, wenn man früher so eine Planerfüllung hatte, Übererfüllung, ja, dann wurden hier Heinz Schmidkowski von der LPG Glück auf, frohes Schweinegrunzen oder so, wurde dann eben als Held der Arbeit gefeiert oder auch als Heldin, ne, gibt's ja auch. Mhm. Das Problem ist, er oder sie hat damit ja auch das Niveau quasi erhöht. Also auch diese Idee des ständigen Wachstums, dass wir immer mehr leisten können, dass wir den Plan immer übererfüllen können, gibt es ja nicht nur in der Planwirtschaft, sondern auch in der Betriebswirtschaft, auch im Kapitalismus gibt es ja Pläne, Umsatzpläne, die man versucht zu erreichen und ein Wachstum, das man versucht zu erreichen.
Und wenn das nicht erreicht wird, dann geht dein Startup ganz schnell mal wieder den Bach runter.
Zum Beispiel. Da hilft auch
ist
der
aber
Kicker
auch total irre.
Nicht.
Der Kicker im Vorraum gar nichts. Nee, den kann man dann höchstens noch verkaufen. Allein schon die Idee, ich meine, ich habe, glaube ich, das Verständnis vom der Wirtschaftslogik einer 12-Jährigen oder so, keine Ahnung, ich blicke da überhaupt nicht durch. Aber wie kann man denn überhaupt als Unternehmer auf die Idee kommen, dass es immer nur nach oben geht? Das ist mir einfach auch nicht klar. Also wie das gerne, es geht ja auch rein logisch nicht.
Weil du musst ja immer versuchen, deine Nische auszufüllen. Und was ich halt interessant finde, ist mit diesem ganzen Risikokapital, ich sehe das so an ein, zwei auch Gastronomie-Sachen, aus meiner Umgebung, die ich so ein bisschen verfolgt habe. Es heißt heutzutage...
Gastronomie?
Ja, Gastronomie tatsächlich. Also mein Beispiel ist der Haferkater. Ich habe ein Interview mit einer der Gründerinnen des Haferkaters geführt. Zur Erinnerung, Haferkater ist ein Café, das es hier in Berlin gibt. Es gibt mehrere tatsächlich mittlerweile. Und die bieten in erster Linie Porridge an mit verschiedenen Toppings und einen sehr leckeren Brownie und eine sehr leckere heiße Schokolade. Kann ich wirklich nur empfehlen. Haferkater ist lecker. Ich habe das Gefühl, die haben am Anfang relativ viel Erfolg gehabt und jetzt blasen sie ihr Geschäft ganz groß auf, haben eine zweite Filiale hier in Berlin eröffnet, was auch super ist. Erstens, weil es bei mir in der Nähe ist und zweitens, weil die erste Filiale ist ein bisschen klein gewesen, aber sehr schnuckelig, aber trotzdem sehr klein und eng. Und jetzt haben sie auch in Hamburg aufgemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt in relativ kurzer Zeit ganz viele Sachen aufmachen. Das heißt, ich glaube, heutzutage ist die Philosophie, wenn du ein Unternehmen gründest, go big or go bust. Ja, also entweder wirst du ganz schnell ganz groß und wächst und schlägst ganz viele Zelte auf einmal auf, eben mit dem Kapital, was deine Risikokapitalgeber dir geben. Oder, ja, du lässt es. Also dieses langsame Aufbauen, dieses langsame, wir arbeiten uns von Filiale zu Filiale, vielleicht von Stadt zu Stadt, das gibt es heute so nicht mehr.
Und gibt es auch wirklich niemanden, also das kann ich mir kaum vorstellen, niemanden, der einfach ganz konservativ einfach sagt, ich habe hier meinen kleinen, bleiben wir mal in der Gastronomie, ich habe hier meinen kleinen Laden, gegessen werden muss eh immer, die Leute haben immer Hunger, das ist wie ein Friseur, die Haare wachsen eh immer, ich sorge jetzt einfach dafür, dass das hier nett bleibt, also klar, kann man ab und zu mal eine Modernisierung vertragen oder vielleicht auch mal in der Gastronomie eine neue Speise auf der Speisekarte oder so, aber es muss doch auch Leute geben, die einfach jetzt vielleicht nicht so ein Interesse daran haben, wahnsinnig über sich hinauszuwachsen, sondern einfach zu sagen, ich habe mir mein Business, das läuft und solange das läuft, ist es schön.
Ja, also wahrscheinlich gibt es die Leute, aber die machen das halt auch aus Herzblut. Und ich glaube, wenn du heute ganz schnell eben so groß werden willst, geht es darum, und da machen wir quasi so ein bisschen Bogen zum Anfang, geht es ja darum, dass du dann gar nicht mehr arbeiten musst, sondern das läuft alles dann von alleine und du fährst halt die Gewinne ein, weil du die Idee hattest, weil du den Anfang vielleicht organisiert hast, weil du auch da am Anfang vielleicht ganz viel gearbeitet hast. Aber wenn du irgendwann so groß bist und das ganze Ding von mehr oder weniger alleine läuft, dann kannst du es einfach mehr oder weniger verkaufen oder gibst es in irgendwelche Hände, bist dann Teilhaber, sitzt vielleicht noch im Vorstand, wie auch immer dann deine Firma aussieht. Und dann brauchst du ja eigentlich nicht mehr arbeiten.
Hm. Da kommen wir dann ja auch wieder zum Anfang hin, weil was ist denn mit den Leuten, die sich tatsächlich über ihre Arbeit definieren? Also ich höre auch recht regelmäßig einen Podcast von einem Mit-Podcaster, dessen größter Traum es ist, mit irgendwie Ende 40, ich glaube, hat jetzt schon die 50 erreicht, aber jedenfalls hat er lange darüber geredet, wie er es denn erreichen kann, mit Ende 40 nicht mehr arbeiten zu müssen. Da würde ich mir dann denken, ich würde zu Hause sitzen und würde mich zu Tode langweilen. Ich brauche Aufgaben, ich brauche irgendeine Art von, naja, Sinn wahrscheinlich dann eben auch. Das ist ja dann immer auch so ein bisschen eine Persönlichkeitsentfaltung, idealerweise, wenn man jetzt vielleicht tatsächlich nicht gerade Müllwerker ist, wobei vielleicht finden manche Müllwerker auch Erfüllung in ihrem Beruf, weiß ich nicht.
Ich glaube, wenn ich dich kurz da unterbrechen darf, beispielsweise ja, als Müllmensch oder sowas, ich glaube, das ist kein schlechter Beruf. Du bist an der frischen Luft, du bist draußen, du betätigst dich ein bisschen körperlich. Wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten müsste, ich glaube, ich würde sowas machen, wenn ich weiß, ich muss es nur 3-4 Stunden machen.
Naja klar, es ist ja auch immer eine Frage der Perspektive, aber mein größtes Ziel wäre es jetzt nicht, sofort in Rente zu gehen oder so, sondern, weiß ich nicht, in kleinem Rahmen was Nettes, Interessantes zu machen. Naja, was eben so die Diskussionen mit diesem Grundeinkommen beispielsweise sind. Nicht mehr müssen, sondern können. So.
Also ich meine, ich kenne jetzt diesen Menschen nicht, von dem du redest, aber wäre es dann nicht der Traum von diesem Menschen dann letztlich eigentlich genau zu arbeiten, um nicht mehr arbeiten zu müssen, sondern nur noch das zu machen, was ihn tatsächlich interessiert?
Keine Ahnung. Er redet viel davon, dass er, wenn er nicht mehr arbeiten muss, den ganzen Tag auf dem Balkon und sitzen und Wein trinken würde. Das würde wahrscheinlich nach einem Jahr in einem heftigen Leberschaden enden. Also ich kann mir vorstellen, dass das einzige Ziel ist, was man dann noch so hat. Man will sich ja auch umschauen oder neue Sachen sehen und kennenlernen und so. Ja, wahrscheinlich hat das auch nicht so ganz zu Ende gedacht, aber es ist dann so ein bisschen, also das finde ich ja dann sozusagen wieder an unseren geisteswissenschaftlichen Biografien sehr interessant, dass man einfach viele Sachen sieht und viele Sachen kennenlernt. Wahrscheinlich fällt es manchen Leuten dann auch so schwer, sich deswegen für eine genaue Linie zu entscheiden, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt, zumindest eine bestimmte Zeit lang.
Ja, ich sehe das auch bei meinem kleinen Bruder, der hat jetzt letztes Jahr Abitur gemacht und ich muss sagen, ich habe mich damals ja schon schwer getan, was zu finden, ein Studium, aber ich möchte nicht mit den Jugendlichen von heute tauschen, die noch mehr Auswahl haben. Es ist so ein bisschen absurd, habe ich manchmal den Eindruck, weil dieses Arbeitssystem, in dem wir leben, auch dank Arbeitsagentur, Jobcenter, Arbeitsvermittlung und so weiter, das legt einen ja schon relativ fest, in welche Richtung man gehen soll. Gleichzeitig heißt es aber, unsere Generation wird viel öfter den Job wechseln. Dann aber rum werden die Ausbildungen, die angeboten werden, also nicht nur Ausbildung, also Ausbildung wirklich im globalen Sinne, auch wie Studium und so weiter, die werden immer spezialisierter.
Na gut, aber ich meine, auch das Arbeitsamt oder Jobcenter, je nachdem, schaut ja schon ein bisschen, wo deine Neigungen sind. Also du sollst ja jetzt auch nicht irgendwas machen müssen oder sollen oder irgendwo hingesteckt werden, wo du überhaupt kein Interesse und gar keine Fähigkeit zu hast. Gibt es da nicht auch so eine gewisse Einteilung? Ich weiß es ehrlich gesagt.
Naja, also das Jobcenter, meiner Erfahrung nach, ist es so, dass das Jobcenter, je nachdem, welche Betreuerin du hast, mit Akademikern, wie wir es nun mal sind, auch wenn wir uns manchmal nicht so fühlen, relativ hands-off ist.
Ja, na klar. Ja, ich hatte auch bei meinem Betreuer nach der Uni, ist das ja oft so, erstaunlicherweise standen nachdem ich meinen Uni-Abschluss in der Hand hatte, nicht sofort alle Türen für die unbefristete Festanstellung offen, sondern man schwimmt dann erstmal so ein bisschen rum und dann hatte ich tatsächlich einen Betreuer, der recht cool war eigentlich, also im Jobcenter dann, der von vornherein gesagt hat, naja, also wir können ja hier mal pro forma durch die Datenbank gucken, aber ich sage Ihnen gleich, für ihre Art Leute werden wir hier wenig finden und sie wissen wahrscheinlich eh selber besser, wo man gucken muss. Dann haben wir so pro forma alle paar Wochen mal durch die Datenbank geguckt, haben so ein, zwei einigermaßen halbwegs passende Sachen gefunden, die dann doch nicht, als sie nicht so passend rausgestellt haben. Und dann war es das. Also da wird ja auch an Akademiker-Biografien ein bisschen anders rangegangen, habe ich das Gefühl.
Aber da ist meine Erfahrung auch ein bisschen was anderes. Nämlich,
wenn man natürlich eine grundsätzliche Idee hat, wo man ungefähr hin möchte, das ist immer vorausgesetzt. Ja. Wenn man da sitzt und sagt, keine Ahnung, egal, ich will nicht morgens um 8 anfangen müssen, dann wird es natürlich schon schwieriger, dann die Leute irgendwo einzuordnen. Also.
Nein, also meine Erfahrung war tatsächlich nach dem Studium, ich bin dann in Trier zur Arbeitsagentur gefahren mit dem Fahrrad, war sehr schön. Es war ein lauer Sommertag oder so, keine Ahnung.
Du bist nur einmal zur Arbeitsagentur gefahren, an diesem einen Sommertag.
Und habe ich dann vorgestellt und habe gesagt, ja, ich würde mich gerne arbeitslos melden. Und dann fragte mich die Dame am Empfang, ob ich schon mal eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gemacht hätte. Und ich fragte so, was ist das denn? Ich habe mal an der Uni gearbeitet als Hiwi. Zählt das?
Hast du keine Kellnerjobs und alles, was man als Student so macht?
Ja doch, aber halt als Studentenjob. Das war ja nicht in dem Sinne sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das war ja nur so
Minijob. Ja doch, wenn du eine Lohnsteuerkarte abgeben musstest, so. Dann glaube ich schon.
Ja gut.
Bilde ich mir ein.
Oh, aber Gott, wär ja, war genau. Ja, also das war keine Grundlage für mich halt bei der Arbeitsagentur zu melden. Aber das sagt einem ja keiner.
Ach so, du warst bei für ALG 1, hast du dich falsch
angestellt? Richtig, richtig, dann? Ja. Aber ich kannte ja noch nicht mal. Also ich bin ja noch aufgewachsen, da gab es das Arbeitsamt. Da ist man dann hingegangen.
Ja.
Und dann hat man mir quasi gesagt, nee, da müsste ich
Kunde werden beim Jobcenter.
Da musste ich Kunde werden beim Jobcenter, ja. Und dann hat mich noch jemand angerufen, irgendwie einen Tag später oder sowas, von der Arbeitsagentur, junger Mann, schien irgendwie etwas gestresst, so, ja, was machen Sie denn jetzt? Also mir hat man gesagt, ich muss zum Jobcenter. Ja, also ich bin jetzt hier von der Akademikerberatung der Arbeitsagentur, ich helfe Ihnen gerne weiter, ich habe auch Politik studiert, ich kenne mich da relativ gut aus, habe jetzt gerade Ihre Akte hier, ich würde Ihnen gerne helfen, nur wenn Sie jetzt zum Jobcenter gehen, kann ich das nicht.
Das heißt, die haben schon eine Akte für dich angelegt gehabt, obwohl du da falsch warst eigentlich.
Ja.
Interessant.
Und ich meinte
Vielleicht hatte der auch mal Bock, so eine Fälle zu betreuen.
Und ich meinte so, warum können Sie mir dann denn nicht helfen? Ja, weil Jobcenter und Arbeitsagentur unterschiedlich sind. Ich so, ja, aber das macht doch keinen Sinn. Sie wissen doch sehr gut, wie ich eigentlich eine Arbeit finde. Na, Herr Hahn, Sie wissen doch, wie das ist, da wo das Geld herkommt, da müssen Sie halt hin. Ich so, ja, aber ich habe jetzt keine andere Wahl. Ich muss jetzt zum Jobcenter. Ich muss ja dann von irgendwas leben. Geht ja nicht. Mhm. Also es ist so absurd einfach, dass die Leute, die dir helfen sollen, dir nicht helfen können, weil du einfach bei der falschen Behörde bist, sage ich mal, oder beim falschen Jobcenter. Das ist halt völlig blödsinnig. Und ich weiß noch, wie mein Kundenberater beim Jobcenter dann sagte, ja, was können Sie denn? Naja, ich habe halt Medienwissenschaften, Politikwissenschaften studiert und ja, nee, ich meine, was können Sie denn jetzt wirklich? Ich dachte so, brülle ich ihn jetzt an und sage, ich kann halt kein Haus bauen, tut mir leid.
Ah, das ist bitter.
Sehr, sehr ernüchternd, wenn du gerade quasi aus dem Studium kommst.
Ja, ja, mit dem Zeugnis in der Hand und dann so, yay. Oh. Ja, ja, genau. Hm? So ähnlich war das bei mir auch.
Und noch heute werde ich gefragt, wenn ich irgendwie bei der Arbeitsagentur war, jetzt also in der letzten Phase meines In-Between-Jobs, wie man so schön im Amerikanischen sagt, sagt ja nicht Arbeitslosigkeit.
Ich sag Job-Battical.
Ja. Hat ja auch was von Job-Battle, ja.
Oh, stimmt. Ist ja nicht ganz falsch.
Das letzte Mal, als ich bei der Arbeitsagentur war, hieß es dann, ja, ach, hier haben wir noch so einen schönen Job als Public Relations Manager. Und das habe ich, ich habe PR gemacht, ich habe ein Volontariat in der PR-Agentur gemacht, etwas mehr als ein Jahr lang. Aber ich habe es auch nur etwas mehr als ein Jahr lang gemacht, weil ich nach 2 Monaten festgestellt habe, da liegt mein Herz nicht begraben. Und eigentlich möchte ich das gar nicht mehr machen. Aber man fragt mich halt, nicht, ob ich das möchte, sondern, ja, Sie haben das ja mal gemacht, können Sie ja wieder machen. Ne? Also, dass man auch wirklich so festgelegt ist da drauf.
Da ja auch mit impliziert ist, dass man sich nicht so gerne woanders hin entwickeln soll. Weil wenn man schon mal irgendwo, wie ich es vorhin...
Es macht ja auch nur, Achtung, Arbeit.
Die Vokabel eingeordnet benutzt, ja, genau. Und wenn du erstmal sozusagen irgendwo eingeordnet und weggeheftet bist, dann bleibst du da gefälligst auch. Das ist halt, ich weiß auch nicht. Und wieso ist das eigentlich immer noch so was Besonderes, wenn Leute so ein bisschen bunte Arbeitsbiografien haben? Ich meine, ich sag's nochmal, es gibt so viele Sachen, die man arbeiten kann, die interessant sind. Wenn ich könnte, würde ich jede Woche, würde ich von 5 Tagen in der Woche 5 verschiedene Sachen machen. Montags das, dienstags das, mittwochs das. Dass das jetzt keine wahnsinnig stetige Entwicklung nach sich zieht, ist vielleicht die eine Sache, aber gleichzeitig ist es natürlich auch interessant und abwechslungsreich. Also es ist irgendwie, verstehe ich nicht, wieso muss man denn von montags bis freitags dasselbe tun?
Deswegen fand ich mein CV auch so interessant, ja. Ich habe gerade Abitur gemacht und dann arbeite ich plötzlich zusammen mit Leuten, die schon mit 16 angefangen haben zu arbeiten, die Sanitärinstallateure waren, Feinmechaniker, Lehrlinge, Elektronik, Hilfselektriker, so. Also die unterste Stufe von irgendwas mit Elektronik und Elektrik. Und das waren ganz eigene Menschen, die haben tatsächlich die Bild gelesen und ernst genommen und in ihrer Freizeit Kartenspiele gespielt. So, das war eine ganz eigene Erfahrung.
Nichts gegen Kartenspiele.
Nichts gegen Kartenspiele, auch nichts gegen Leute, die halt ein Handwerk erlernt haben, aber ganz viel gegen die Bild-Zeitung.
Was kann ich sagen? Wo hörst du auf, das einzugrenzen? Da müssten wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Ist mir auch jetzt erst durch einen vergrößerten Freundeskreis aufgefallen, dass ich wirklich kaum Menschen kenne, die eine klassische Ausbildung mit 16 gemacht haben, was natürlich total an meiner Bubble liegt, das ist völlig klar. Und wenn man dann erstmal an der Uni ist und lauter Studenten kennenlernt, dann triffst du natürlich nicht den Handwerkergesellen zwischendurch und unterhältst dich mit dem über sein Leben oder bist so in deren Alltag irgendwie drin. Aber das ist ja auch sehr auffällig, finde ich, dass es da so eine krasse Ausgrenzung, würde ich es nicht nennen, aber so eine krasse Einteilung auf jeden Fall gibt. Ne? Akademiker haben Akademikerfreunde.
Aber deswegen fand ich, ja, natürlich, klar. Aber das ist ja jetzt auch keine neue Erkenntnis. Aber deswegen fand ich es so wichtig. Ich meine, es ist ja auch umgekehrt, ne? ArbeiterInnen haben ArbeiterInnen-Freunde. Aber deswegen fand ich es eben so wichtig, diese Erfahrung zu machen als Zivildienstleistender und später auch während des Studiums quasi in einem Hotel zu arbeiten und da mit Leuten zu arbeiten, zusammenzuarbeiten, die eben eine Kochlehre gemacht haben, die eine Hotelfachfrau-Lehre gemacht haben. Ja, also das waren auch nochmal ganz eigene Erfahrungen und eigene Prägungen, die diese Leute auch mitbrachten, eigene Wertesysteme, ja, die man dann quasi erfahren hat auch und die dazu beigetragen haben, dass man sich selbst dann natürlich auch reflektiert. Deswegen finde ich das, glaube ich, auch immer ganz
wichtig. Oder man entwickelt sich dann irgendwie darüber hinaus. Also ich weiß nicht. Ich weiß noch, dass ich wahrscheinlich echt hochnäsig in meinem Studium in diese Studijobs gegangen bin. Ich habe irgendwie alles weggearbeitet, was es so gab. Kellnern, im Supermarkt an der Kasse, irgendwelche Flyer verteilen. Ich habe irgendwie alles einmal gemacht. War längere Zeit auch in so einem Supermarkt irgendwie an der Kasse und so. Und da waren dann halt ja, mittelalte Hausfrauen, vielleicht alle so, also kam mir zumindest so vom Typ her so vor, Mitte, Ende 40 oder so, die haben ihr Leben lang nichts anderes gemacht als ich mit meinem 20 Stunden die Woche Job als Student. Und natürlich war ich dann arrogant genug zu denken, naja, also wenn es für mehr nicht reicht, ne, und das sagt wahrscheinlich viel über mich als furchtbaren Menschen, der ich war, als Student aus, aber gleichzeitig, ja, das ist ja so ein bisschen das Bild, was dir da vermittelt wird. Das ist ein Job, den könnte halt jeder machen.
Ja, und deswegen habe ich das eigentlich extra viel Respekt vor diesen Leuten, weil die den schon so lange machen. Ich meine, wir beide konnten uns immer sagen, ja, das machen wir ja nicht unser Leben lang.
Ja, da geht die Arbeitsbiografie nicht weiter nach oben. Das ist dann einfach so.
Leider nicht.
Ich bin immer extra freundlich zu Kellnern, zu allen möglichen Leuten, weil ich genau weiß, was das für eine Fick-Arbeit ist, den ganzen Tag scheiß schwere Tabletts durch die Gegend zu tragen, rumzulaufen, freundlich zu sein, dir tun die Füße weh.
Es ist unglaublich.
Das ist richtig harte Arbeit.
Die Achtung vor handwerklicher Arbeit, im Gegensatz zu unserem digitalen Hobby-Flubi-Zeug, die wird natürlich auch viel, viel größer, dadurch, dass wir selbst mal diese Erfahrung hatten. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, diese unterschiedliche Arbeiten auch mal gemacht zu haben, unterschiedliche Erfahrungen gemacht zu haben. Jetzt wird
einfach mal erleben, Stromausfall, Dusche kaputt. Viel Spaß beim Handwerker finden. Das ist dann ja so das alltagsnächste Beispiel. Das kennt wahrscheinlich jeder, bei dem schon mal zu Hause irgendwas kaputt gegangen ist, was man nicht mal eben im Baumarkt nachkauft und selber repariert. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Das sollte man auch immer mitbedenken, wenn man so eine Leute irgendwo sieht, auf jeden Fall. Das klingt jetzt total klassizistisch, tut mir leid.
Du sagst ja auch so eine Leute, ne?
So eine Leute. Ja, es gibt diese merkwürdige Aussprache von Andrea Nahles. Ich weiß gar nicht, wo sie das zum ersten Mal gesagt hat, aber falls ihr, wir können eine Podcast-Empfehlung rausgeben, der Aufwachen-Podcast von Thilo Jung, den sicherlich einige kennen, die haben immer so Bits, spielen die so ein bei bestimmten, also das ist so Nachrichtenbeobachtung und so weiter. Und da gibt es einen so ein Snippet von Andrea Nahles, die sowas sagt wie, ja, Arbeit wollen die Leute und nicht eine Maßnahme. Arbeit ist Würde für diese Leute. Und sie sagt wirklich diese Leute. Und das finde ich schon, das mehr muss man über die SPD nicht wissen.
Ja, genau. Oh Gott, ja. Ja, Würde und Arbeit. Eigentlich würde ich jetzt gerne zum Ende kommen, weil wir sind schon ganz schön lange dabei. Anderthalb Stunden miteinander sprechen. Also rückblickend, Würde und Arbeit ist ein ganz wichtiges Thema. Vielleicht können wir das auch beim nächsten Mal, nächste Woche in den Fokus stellen. Für heute, glaube ich, können wir sagen, wir haben ganz, ganz viel angerissen. Es ist auch gar nicht so akademisch geworden, wie ich gehofft und gleichzeitig gefürchtet hatte.
Muss ich mir nächstes Mal noch ein paar Definitionen rausschreiben und die einfach vorlesen mit Quellenangaben und so.
Naja, ganz so schlimm vielleicht nicht, aber ich hoffe, ihr fandet es nicht zu wirr. Ihr konntet so ein bisschen was mitnehmen. Ja, nächstes Mal wirklich Würde und Arbeit. Ich glaube, das ist ein ganz eigenes Themenfeld, was wir da beackern können. Überhaupt, eigentlich wollten wir ja ganz anders aufmachen. Nur ein kurzer Blick hinter die Kulissen. Ich beschäftige mich ja auch viel mit der Ur- und Frühgeschichte des Menschen.
Das passt doch damit rein.
Ja, das passt damit rein, weil
also in das für Thema für nächste Woche, das könnte man ja gut verbinden, denke ich.
Aber jetzt muss ich noch mal einen Fact loswerden. So. Und zwar, Jäger und Sammler brauchen ungefähr 6 Stunden am Tag oder wenige Stunden in der Woche jedenfalls, um ihre Tagesportion an Kalorien quasi zu sammeln. es gibt immer wieder die Frage, auch in der Archäologie oder in der Anthropologie, warum haben Menschen eigentlich diesen Shift gemacht vom Jäger zum Sammler, Jäger und Sammler zum Ackerbauer, Viehzüchter, weil die Ernährung schlechter war, die Gefahr, sich Krankheiten zuzunehmen, war viel größer, weil man auch mit Vieh zusammenlebt und die Arbeit war härter. Man hat mehr arbeiten müssen. Und es gibt viele Theorien, unter anderem natürlich, dass die Versorgungssicherheit einfach viel größer war. Und es gibt auch die Theorie, auf die momentan relativ viel hindeutet tatsächlich. Der Grund war das Bier. Der Mensch hat nämlich irgendwie mitbekommen, okay, ich kann aus Getreide Bier brauen und Bier ist geil. Und deswegen pflanze ich jetzt mehr Getreide an, damit ich mehr Bier machen kann.
Also mal besser sesshaft werden wegen Bier.
Ja, natürlich ist es komplexer, aber ich finde, man kann das sehr schön so runterballern und das ist eine schöne.
Das war jetzt der akademische Einschlag, den du haben wolltest. Es ist schon wieder Bier-Uhr. Ja, ja. Verstehe, Johannes, verstehe.
Na gut.
Ja, dann können wir uns ja zur Feier der ersten Folge erstmal ein schönes Bier aufmachen.
Weiß nicht, nee, und, ist mir noch zu früh am Tag.
Dieser, ich weiß. Kommt drauf an. Oder ihr, wann auch immer ihr diesen Podcast hört, uns an diesem Arbeitsprodukt erfreuen.
Genau. Am Ende steht dann tatsächlich, das Produkt dieser Arbeit ist dann tatsächlich ein Podcast, auf den ich schaue ja auf jeden Podcast, den ich irgendwie mitproduziert habe, mit einem Funken Stolz. Ich glaube, und das liegt auch daran, dass ich es eben mehr quasi für mich gemacht habe und nicht für irgendjemand anderen. Ich mache das natürlich auch für euch da draußen, damit ihr Spaß habt, damit ihr vielleicht eine Erkenntnis habt oder euch selbst zum Nachdenken, zum Kommentieren vielleicht sogar angeregt fühlt. Aber es ist natürlich auch etwas, was man macht, ja, weil einfach die Motivation da ist, die eigene Motivation da ist, sowas.
Na, und die Gedanken ein bisschen zu ordnen. Also das war jetzt natürlich auch Teil dieser ersten Folge, ganz viele Sachen anzureißen. Also wahrscheinlich, wer jetzt hört und sich dabei Notizen macht, der macht dann hier und da und oh Gott, der Pfeil muss noch da lang gehen. Wir greifen das hoffentlich alles teilweise wieder auf und führen es weiter. Aber wir müssen uns ja selbst erstmal ein bisschen ein paar Bälle ins Spiel bringen, mit denen wir dann weiter arbeiten können.
Genau, also deswegen nächstes Mal Thema Arbeit und Würde. Wenn ihr bis dahin uns irgendwas zukommen lassen wollt, dann könnt ihr das gerne über Twitter machen, @zugrunde.de, glaube ich, ist es, @zugrunde. Ich schaue das nochmal nach, ihr findet es in den Shownotes. Oder ihr könnt kommentieren und vielleicht richte ich sogar eine E-Mail-Adresse ein. Was meinst du, Anne?
Das wäre nicht schlecht.
Sollen wir das nur über... Ja, ich richte eine E-Mail-Adresse ein und das könnt ihr dann in den Shownotes, könnt ihr das dann nachlesen und uns schreiben, wenn euch was interessiert. Oder wenn ihr sagt, ich möchte unbedingt in euren Podcast kommen, dann können wir das irgendwie...
Einwürfe, Ideen, alles zu uns gerne.
Also, ich sag vielen Dank. Anne, beim nächsten Mal machst du ab und an Moderation.
Ja, wenn ich muss. Viel zu viel Arbeit.
Nee, wir wollen das ja schon hier gleichberechtigt halten.
Nee, alles gut. Das kriege ich dann schon. Ja, danke dir für dein Ohr und deine Gedanken.
Danke für deine Zeit, Anne.
Ja, sehr gut.